Wir danken dir dafür, Herr Jesus, dass du jetzt in unserer Mitte bist. Es geht um dich. Wir sind hier wegen dir. Wir sind hier wegen deinem Wort. Wir sind hier, um dich anzubeten, über deine Herrlichkeit und Größe, deine Heiligkeit und Liebe, deine Macht und Majestät. Und wir sind hier, um zu hören, was du uns zu sagen hast. Und wir bitten dich um ein verständiges Herz. Schenk uns die nötige Sammlung jetzt auch vor dir, auch den Kindern in ihren Gruppen. Danke, dass du uns allen begegnest in deiner Treue. Amen. Ich habe mich schon ein paar Wochen lang auf die Predigt heute Morgen gefreut, einerseits, aber eher auch mit Spannung entgegengesehen. Die drei nächsten Predigten, die werden, ich habe ihnen noch keinen endgültigen Titel gegeben, aber es geht um die Frage, wer bin ich in Gottes Augen? Man könnte das auch etwas moderner nennen. Was ist meine Identität? Wer bin ich? Ich werde drei Predigten dazu halten, so der Herr mir hilft, heute und an den kommenden beiden Sonntagen. Heute Morgen geht es um meine Identität als Geschöpf Gottes und nächsten Sonntag um meine Identität als Kind Gottes, als Christ, als wiedergeborener Mensch. Und in 14 Tagen wird es auch um unsere geschlechtliche Identität gehen. Gott hat uns als Mann und als Frau geschaffen. Und auch das ist vollkommen wie alles, was Gott geschaffen hat. Und damit wollen wir uns in den nächsten drei Wochen beschäftigen. Ich denke, die Frage, wer bin ich oder was bin ich oder wofür bin ich, ist ja eine Frage, die für uns alle wichtig ist. Wir wollen ja nicht einfach so in den Tag hineinleben. Und die Identität, die ein Mensch hat, ist heute vielleicht mehr denn je in Frage gestellt durch scheinbar sehr kluge Erklärungen, aber auch durch viel Verwirrung, die gestiftet wird. Viele Menschen haben eine verstörte Wahrnehmung, was ihre Identität angeht und eine gestörte Wahrnehmung vielleicht auch. Mancher fühlt sich zurückgewiesen und in einer gefallenen Welt ist das alles möglich. Menschen, die im Selbsthass leben, Menschen, die sich Schmerzen zufügen oder gar töten, Menschen, die sehr zweifeln am Sinn des Lebens oder zweifeln an der Existenz Gottes, Menschen, die sich wertlos fühlen, Menschen, die sehr fatalen Ideale nachfolgen, wenn ich denke an die vielen, vielleicht nicht nur jungen Menschen, die irgendwelchen selbsternannten Influencern, wie man die Neudeutsch nennt, folgen, um ihren Idealen nachzujagen. Ich denke auch an das, was wir heute an sexueller Verwirrung haben, der fehlenden oder verloren gegangenen Identität, was bin ich eigentlich? Und auf der anderen Seite Menschen, die sich grenzenlos selbst überschätzen und in einem unglaublichen Stolz dahinleben, wie mancher Fußballer, der sich direkt als Gott bezeichnet. All das ist möglich. Und deswegen brauchen wir immer wieder neue Orientierung anhand des Wortes Gottes. Wer bin ich in dieser Welt? Und ich glaube, das ist für uns alle wichtig und ich darf euch sagen, je länger ich mich damit beschäftigt habe, mal gerade mit dem Thema heute Morgen, umso mehr bin ich bewegt von dieser wunderbaren Schöpfung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wie du dein eigenes Leben ansiehst, ob du vielleicht auch deinen Wert bezweifelst und deine Würde, deine Daseinsberechtigung. Mancher ist vielleicht sehr entmutigt, weil er eine schlimme Biografie hat, wie David es einmal sagt, mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen. Auch das kann ein Menschenleben sehr prägen. Und deswegen ist so wichtig, in all dem Wirrwarr unseres persönlichen Erlebens oder auch dem Einfluss in der Welt, in der wir leben, so wichtig, dass wir Gott befragen und dass wir immer wieder neu Gottes Antwort finden. Und das ist auch das Wesen des Glaubens. Das Wesen des Glaubens ist, dass wir Gottes Wort unseren Gefühlen und Gedanken gegenüberstellen. Denn Gottes Wort ist die Wahrheit und es ist unveränderlich. Und es ist unveränderlich wahr für jeden Menschen. Und dieses Wort Gottes brauchen wir immer wieder neu, dass wir es unseren Gefühlen und Gedanken gegenüberstellen, damit wir von Gottes Gedanken geprägt bleiben oder wieder neu geprägt werden. Und wir wollen dazu den Psalm 139 heute Morgen betrachten. Kleiner Insider, der Rin hat mich heute Morgen begrüßt und gesagt, du, ich habe ganz versäumt zu fragen, was dein Predigtthema ist. Und dann habe ich es ihm genannt und dann haben wir gemerkt, dass die Liedauswahl, die er getroffen hat, hundertprozentig passt. Im Psalm 139 haben wir gerade gesungen und das ist ja sehr schön. Und ich lese mal einige Verse. Psalm 139, ein Psalm Davids vorzusingen. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, du weißt es. Du verstehst meine Gedanken von fern. Ich gehe oder liege, du prüfst mich und siehst alle meine Wege. Denn sieh, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht längst wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Was mir beim Lesen aufgefallen ist, sind die vielen Begriffe wie mich und mir und meine und nicht Herr, du bist ein Gott oder du erforschst uns und du verstehst unsere Gedanken, sondern er macht das sehr persönlich. Du verstehst mich. Wenn man das so liest, du erforschst mich, da könnte mancher erschrecken, weil er denkt, oh Backe. Wenn Gott mich erforscht, kommt ja alles raus. Nun ja, Gott ist allwissend, das kannst du nicht ändern. Der Text sagt ja weiter, und wenn ich ans äußerste Meer ginge und mir ins Totenreich betten würde, es würde auch nichts nützen. Er erkennt mich und ich finde diesen Gedanken überhaupt nicht erschreckend, sondern im Gegenteil erstrebenswert. Denn der Psalm endet auch genau so, dass David sogar darum bittet, Herr, erforsche mich und erkenne, wie ich es meine. Gott muss ja uns nicht erforschen, um rauszufinden, wer wir sind, weil er uns nicht kennen würde, sondern er tut es vielmehr, um uns zu zeigen, was er antrifft und wer wir in seinen Augen sind. Er erforscht uns, um uns deutlich zu machen, ich kenne dich und ich weiß, was dich beschäftigt, ich weiß, was du denkst und ich weiß, was du fühlst und ich weiß, was du dir wünschst und was du fürchtest und woran du zweifelst und was immer du jetzt noch ersatzweise dafür sagen könntest. Manche Übersetzungen sagen sogar, du hast mich erforscht. Das heißt, der Herr kannte uns schon vor unserer Geburt. Unsere Eltern haben uns erst kennengelernt, als wir geboren waren. Manche Eltern haben gesagt, ich habe schon vor der Geburt gemerkt, was das für ein Charakter ist. Das haben wir wenigstens bei einem unserer Kinder auch schon geahnt, was auf uns zukommt. Aber Gott kannte uns wirklich vor unserer Geburt und er wird uns nie vergessen. Dieser Gott, der uns kannte vor unserer Geburt, er hat gesagt, ich werde dich nicht verlassen und nicht aufgeben, ich werde dich nicht aus den Augen lassen. Spurgeon hat gesagt, wie gut, den Gott zu kennen, der mich kennt. Das ist sehr schön, den Gott zu kennen, der mich kennt. In einem neuzeitlicheren Lied heißt es mal, und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Ja, Gott kennt uns und liebt uns trotzdem. Er sieht manches Unschöne in dir und mir, manchen Gedanken, manches Handeln und Reden, was ihn gar nicht ehrt. Und er liebt uns dennoch, er kennt uns. Wenn er sagt, ich kenne dich, heißt das nicht, dass er uns damit bedroht mit seinem Wissen. Er kennt mich besser, als ich mich selber kenne. In Vers 2 lesen wir, du verstehst meine Gedanken von ferne. So gut zu wissen, dass er mich besser kennt als ich, denn manchmal kenne ich mich mit mir selber nicht mehr aus. Ich weiß nicht, ob du solche Gefühle auch kennst. Vielleicht bist du sehr klar und strukturiert und hast dich immer im Griff. Leider kann ich damit nicht dienen. Aber zu wissen, dass ein Gott ist, der mich kennt von ferne, dass er sogar jedes Wort kennt, dass ich spreche, noch ehe es auf meiner Zunge ist. So heißt es in Vers 4. Er versteht mich besser. Im Psalm 44, im Vers 22 heißt es einmal so, Psalm 44, Vers 22, würde Gott das nicht erforschen, er kennt ja die Geheimnisse unseres Herzens. Auch die Dinge, bei denen du selber nicht durchblickst, die für dich noch ein Geheimnis sind. Das Gewöhnliche kennt er, aber auch das Sorgenvolle. Ob ich in Selbsterniedrigung lebe, mit den Gedanken, ich bin nichts, ich kann nichts, ich taug nichts, oder ob ich in Selbstverliebtheit lebe und denke, ich wäre, wie es mal einer sagte, der Größte, er kennt uns. Und er kennt uns, wie wir wirklich sind. Wir kennen ja manchmal eine Meinung von uns oder eine Vorstellung oder ein Wunschbild von uns. Aber er kennt uns, wie wir wirklich sind. Denn er ist der Allwissende, der Allmächtige. Wie ich es eben sagte, bevor ich etwas denke, weiß er es schon und versteht es und kann es einordnen. Das heißt nicht, er ist mit allem einverstanden. Er findet nicht alles ordentlich, was er vorfindet bei uns, aber er kann alles einordnen. Das Wesen, den Ursprung, die Richtung, das Ergebnis unseres Denkens, er kennt es. Menschen missverstehen uns. Da können Menschen Jahrzehnte verheiratet sein und es gibt trotzdem Missverständnisse, weil man den anderen interpretiert und manchmal eben auch falsch. Aber er wird uns immer richtig interpretieren. Und wenn Menschen mich nicht verstehen, er versteht mich. Und das heißt es, du erforschst mich. Du erforschst mich nicht wie ein Erfinder, der es nicht weiß, oder ein Erforscher, der mich kontrolliert, um meine Fehler herauszuarbeiten und sie mir unter die Nase zu reiben, sondern er erforscht mich als Ausdruck seines Interesses, seiner Fürsorge, seiner Anteilnahme, seiner Liebe. Es beschreibt eine Beziehung. Ich bin interessiert an dir. Wenn wir einen Menschen kennenlernen wollen, dann werden wir ihn auch gewissermaßen erforschen. Wir werden mit ihm sprechen, wir werden Fragen stellen, wir werden gerne hören. Und so tut Gott das eben auch. Vers 3, ich gehe oder liege. Also ob ich in Aktivität bin, voll im Alltag mit all den Herausforderungen und Überforderungen, oder ob ich schlafe oder im Urlaub bin, du siehst mich. Und es ist dir nicht gleichgültig. Du prüfst mich und siehst alle meine Wege. Er prüft uns auch. Und dabei lässt er uns auch erkennen, was an unseren Gedanken nichts taugt und was an unserem Handeln nicht taugt. Wo wir falsch laufen, unsere Gedanken vielleicht in die falsche Richtung laufen. Mancher denkt sehr selbstverurteilend. Mancher sehr rechtfertigend und sich herausredend. Mancher ergeht sich im Selbstmitleid und der andere in Selbstverwirklichung. Und da stöbert uns Gott auf und will uns zurechthelfen, wo unser Denken in die falsche Richtung läuft, dass es weder uns nützlich ist, noch unsere Beziehung zu ihm, noch unseren Beziehungen zu anderen Menschen. Du prüfst uns. Er lässt uns sehen, was unsere Gedanken taugen oder eben auch nicht. Noch bevor, sagt er im Vers 4, noch bevor ein Wort auf meiner Zunge ist. Manchmal, wenn wir Menschen gut kennen, dann sind wir in einem Gespräch und wir sagen, brauchst gar nichts sagen, ich weiß schon, was du sagen willst. Manchmal treffen wir es und manchmal auch nicht. Aber Gott weiß es. Wir können Gott nicht überraschen. Und deswegen brauchen und können wir vor ihm auch nichts verheimlichen oder verschweigen. In Vers 5 sagt er weiter, von allen Seiten umgibst du mich. Also obwohl er mich erforscht und mich kennt und prüft und auch manches deutlich wird, was schräg ist und was durch den Sündenfall verbogen ist in unserem Leben, sagt er nicht, und deswegen will ich mit dir nichts mehr zu tun haben und deswegen kann ich mit dir nichts anfangen. Oder musst du dich erst mal bessern? Und wenn du besser geworden bist, dann können wir nochmal nachdenken miteinander. Sondern er sagt, du umgibst mich von allen Seiten und hältst deine Hand über mir. Das heißt, ich habe einen Rundumschutz. Manche Versicherung bietet uns ja eine Rundumversicherung an. Das gibt's gar nicht. Man kann nicht sich vor allem schützen und versichern. Aber bei unserem Herrn schon. Ihm bin ich wertvoll. Auch dann, wie es in einem Lied mal heißt, mich die Sünde niederwarf. Er umgibt mich. Wenn ich mich schutzlos fühle in einer Welt, wie sie heute ist, dann darf ich wissen, du umgibst mich. Wenn ich verwirrt oder verirrt bin in meinem Denken, auch über mich, du umgibst mich. Wenn ich überfordert bin mit meinem Alltag, wenn Zweifel mich lähmen wollen oder wenn das Versagen mich niederdrückt, du umgibst mich. Von allen Seiten, auch von unseren schwachen und schlechten Seiten. Er umgibt uns. Und dann staunt der Psalmist und sagt, das ist mir zu hoch. Das ist mir zu hoch. Das ist mir zu wunderbar. Das kann ich nicht verstehen. Ich kann das nicht begreifen. Ja, wir haben einen liebenden Schöpfer, für den wir wertvoll sind. Aber er ist doch ein heiliger Gott, der Taten und Worte und Denken prüft und beurteilt, aber er tut es doch als liebender Schöpfer. Er tut das nicht als Polizist und als Scharfrichter, sondern er tut es als mein Schöpfer und mein Herr. Und er sagt sogar, und wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin fliehen vor deinem Angesicht? Manchmal ist es uns zum Davonlaufen. Mancher möchte sogar am liebsten aus dem Leben ausscheiden, weil es ihm zu viel geworden ist. Und wenn es uns auch zum Davonlaufen ist. Du bist da. Und ich bin und bleibe das, was ich immer war. Dein Gedanke, du wolltest mich und du liebtest mich und du schufst mich und du erhältst mich und du trägst mich und du wirst nicht aufhören, mich zu lieben. Warum ist das so? Nun, da könnten wir vieles antworten, aber ich will mit dem Text aus Psalm 139 antworten und mache einen Sprung in den Vers 13. Denn du hast meine Nieren geschaffen und hast mich im Mutterleib gebildet. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele sehr wohl. Mein Gebein war dir nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich in den Tiefen der Erde gebildet wurde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, als es noch keinen von ihnen gab. Aber wie köstlich sind vor mir, Gott, deine Gedanken, wie groß ist ihre Summe. Wir sind von diesem Gott gekannt und geliebt und umgeben, weil er unser Schöpfer ist. Wir sind ein Werk Gottes. Wir sind kein Werk der Biologie, sondern wir sind ein Werk Gottes. Eine Einzelanfertigung. Menschen gibt es nicht von der Stange. Da ist jeder ein Unikat. Du auch. Manches an uns ist ein bisschen sehr speziell vielleicht, aber das gehört zum Menschsein. Wir sind Unikate. Er sagt, du hast mich gewoben. Das ist ein Begriff so aus dem Kunsthandwerk, wenn man eine schöne Decke oder ein Tuch webt, sehr kunstvoll überlegt, wie das werden soll mit den Mustern und Farben. So hast du mich gewoben. Man kann das Wort auch übersetzen mit, du hast mich bedeckt im Leib meiner Mutter. Das macht den Uterus als zum sichersten Ort dieser Welt für einen Menschen. Da, sagt Gott, da habe ich dich geschaffen, im Verborgenen, im Bauch deiner Mutter. Und das zeigt auch, wie schützenswert der Mensch ist für unseren Herrn. Du hast mich darin verborgen, bis alles perfekt war und der Moment der Geburt da gewesen ist. Und dann die staunenden Menschen, deine Eltern, dich begrüßt haben und dich angeguckt haben. Und ich wünsche dir, dass sie gestaunt haben und dass sie Tränen der Rührung und Freude vergossen haben, weil du endlich da warst und dass du für sie das schönste Baby warst. Vielleicht ist es bei dir auch nicht so gewesen. Aber dann weißt du, er hat dich so geschaffen und er hat dich auf die Welt gebracht und du warst für und bist für ihn einzigartig. Selbst eine werdende Mutter baut eine Beziehung auf zu ihrem Kind. Wie viel mehr Gott, der uns kennt, der eine Beziehung mit uns hatte, als wir heranwuchsen im Leib unserer Mutter. Ich habe das Lied vorher nicht gekannt, viele anscheinend auch nicht. Du bist ein Ton in Gottes Melodie. Wie ging es weiter? Ein schöner Ton in deiner Sinfonie. So, das sind wir. Meine Nieren hast du geschaffen, das heißt mein Innerstes, der Ort meines Verlangens, meiner Wünsche, meiner innersten Geheimnisse, auch meines Gewissens, meiner Persönlichkeit, meines Charakters, meiner Begabungen. Das hast du alles geschaffen, als ich im Leib meiner Mutter war. Und dann staunt er und sagt, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Über diesen Vers sind schon manche Bibelleser gestolpert und haben sich gefragt, ob der stimmt. Da stehen manche vor dem Spiegel und gucken sich an und denken, das soll wunderbar sein. Da vergleicht man sich mit wem auch immer und kommt sich gar nicht so toll vor. Mancher kommt sich vielleicht gerade toll vor und ergötzt sich am eigenen Anblick. Aber das meint David gar nicht. Er meint nicht deine Figur und die Rundungen deiner Muskeln, sondern er meint dich als Mensch. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Und wie sind wir gemacht? Wenn wir in 1. Mose 1 lesen, heißt es, dass Gott sagt, lasst uns Menschen machen nach einem ganz bestimmten Bild. Und das ist ja großartig, oder? Nach Gottes Bild. Das ist das Ehrfurchterregende für uns gegenüber dem Leben. Dass wir im Bilde Gottes gemacht sind und dass das uns die Menschenwürde gibt. Denken wir an die überwältigenden Funktionen unseres Körpers. Nimm dir mal vor, dir nur ein kleines Teil deines Körpers mal, soweit es dein Kopf hergibt, medizinisch zu erforschen. Alleine, wie es kommt, dass dein kleiner Finger sich bewegen kann. Das ist ein Wunder in sich. Das ist ziemlich kompliziert. Müssen andere Leute ein paar Jahre studieren, um das zu begreifen. Aber er meint noch mehr, die Fähigkeit zum Denken, die Fähigkeit, einen Willen auszubilden und Entscheidungen zu treffen, die Fähigkeit zu fühlen, nicht nur mit den Nerven, also körperlich zu fühlen, sondern mit deiner Seele zu fühlen, mit deinen Emotionen. Und das Allergrößte, was er in die Schöpfung hineingelegt hat, ist die Fähigkeit, mit ihm in Verbindung zu sein, ihn kennenzulernen, ihn erfassen zu können, eine Beziehung zu ihm zu haben, ihn wiederzulieben, der uns zuerst geliebt hat. Und Geschwister, das gilt nicht nur den Covergirls unserer Illustrierten oder den Klugen und Superbegabten, die berühmt geworden sind. Und es gilt auch nicht nur für die Gesunden. Es gilt auch für die weniger schönen und die schlechten Schüler. Und die, die meinen, sie hätten gar keine Begabung, in Klammer, das stimmt aber nicht, sie haben sie nur noch nicht entdeckt. Es gilt auch für jeden Behinderten, ob er körperlich behindert ist oder geistig behindert. Er ist ein Geschöpf nach dem Willen und Gedanken Gottes und wir können darin Gottes Herrlichkeit sehen. Du hast mich gemacht. Ein Begriff, der im Hebräischen so viel ausdrücken will. Du hast mich individuell und herausragend gemacht und einzigartig und das ist wunderbar. Du bist etwas ganz Besonderes. Gewollt, geschaffen, geliebt, begabt und für etwas bestimmt. Auf jeden Fall in den Augen Gottes. Vielleicht nicht immer in deinen eigenen Augen, weil du dich mit dem Falschen vergleichst und Ideale verfolgst, die Gott mit dir gar nicht vorhat. Dann muss ich dir die Frage stellen, wer weiß es besser, dass du wunderbar bist, er oder du? Wer weiß es besser? Habe ich nicht vorhin gesagt, das Wesen des Glaubens ist es, meinen Gedanken und Gefühlen das Wort Gottes gegenüberzustellen? So.
Das ist immer wieder meine Herausforderung, auch meine. Ihr müsst nicht denken, ich rede davon was, wo ich Lichtjahre davon entfernt bin. Immer wieder neu zu fassen, wahr ist nur Gottes Wort. Auch im Moment deiner Erschaffung hat er Gründe geschaffen, für die du ihn preisen kannst. In jedes Geschöpf sind viele Gründe hineingelegt, die dieser Mensch entdecken kann, um Gott zu preisen. All das bist du in den Augen Gottes, trotz deiner Biografie, trotz deinem Versagen, trotz deiner Selbsteinschätzung, trotz deiner Gefühle, trotz aller Erlebnisse, aller Prägungen, aller Beurteilungen. Und er fragt im Vers 14, sagt im Vers 14 am Ende, das erkennt meine Seele wohl. Und liebe Freunde, ich hoffe, dass wir das erkennen. Ich hoffe, dass du das sagen kannst, das erkennt meine Seele wohl, dass ich so bin, gemacht und gewollt von diesem wunderbaren Gott und unsagbar geliebt als ein Unikat in seiner Schöpfung. Unendlich wertvoll. Dazu will er uns helfen. Und wenn du ihm dein Leben anvertraust, und ich weiß nicht, ob das bei dir geschehen ist, dass du ihm dein Leben anvertraut hast, dann wirst du entdecken, dass Gott Gutes mit dir vorhat und dass er so viel Gutes in dich hineingelegt hat. Mein Gebein war dir nicht verborgen. Das ist umfasst alles, den Körper und den Geist. Und die Seele sind geschaffen im Verborgenen, in den Tiefen der Erde. Das ist eine Bildsprache einfach für das Verborgene, Nicht-Sichtbare. Denn jedes Kind, auch du einmal, als du ein Embryo im Bauch deiner Mutter warst, bist im Verborgenen aufgewachsen. Da war ja zum Glück keine Glasscheibe vorne dran. Ist ja heute toll, dass wir durch moderne Geräte Babys schon sehen können, wie die aussehen im Mutterleib. Das ist ja fantastisch. Und dann sagt er weiter, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Das ist eine Umschreibung, eine dichterische Umschreibung für den Embryo, den Fötus, der wir einmal gewesen sind. Und ich möchte da einen kleinen Exkurs machen, weil das unsere Zeit heute erfordert. Wir wissen, dass neulich ein Gesetz in den USA verabschiedet wurde, dass, wie Frauen es behaupten, ihnen das Menschenrecht auf Abtreibung nimmt. Das ist so fürchterlich, dass ich zutiefst erschaudern könnte in meinem Innersten. In juristischer Hinsicht, aber vor allen Dingen in geistlicher Hinsicht. Ist Abtreibung ein Menschenrecht? Wer redet von den Rechten des Kindes? Das doch viel schützenswerter wäre als das Leben der Mutter. Wo bleibt hier die Mutterliebe? Eine wahre Mutter liebt immer. Die liebt, auch wenn das Baby vielleicht zum falschen Zeitpunkt kommt. Wenn ich jetzt noch gar keins wollte. Oder wenn wir eins zu viel bekommen. Und ich denke, wie schaffe ich das? Zu wissen, Gott macht es gut. Auf der Homepage von der Organisation Ärzte für das Leben habe ich Folgendes gelesen. Der Embryo, das sind nicht Körperteile, des mütterlichen Organismus, über die in freier Selbstbestimmung verfügt werden darf. Abtreibung eines Kindes ist kein Akt der Selbstbestimmung, sondern eine Form der Fremdbestimmung. Also ich bestimme über einen anderen. Ab der Zeugung sind Eltern zur Sorge für das Kind verpflichtet und nicht zur Verfügung über dieses Leben berechtigt. Die Tötung eines Menschen ist tödliche Fremdbestimmung. Das ist scharf, aber sehr treffend formuliert. Du kannst sogar im Strafgesetzbuch nachlesen, im Paragraph 218. Da steht noch immer, wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder einer Geldstrafe belegt. Steht immer noch da. Und dann gibt es Ausnahmen, was alles kein Schwangerschaftsabbruch in diesem Sinne ist. Also man sagt erstmal, es ist schlimm, es ist falsch und dann gibt es einen Haufen Ausnahmen, die der Mensch sich selber aus den Fingern saugt. Dort steht sogar im bürgerlichen Gesetzbuch, Handlungen, oder im Strafgesetzbuch, Handlungen, deren Wirkung vor Abschluss der Einnistung des befruchteten Eies in der Gebärmutter eintritt, gelten nicht als Schwangerschaftsabbruch. Nun, ich bin kein Mediziner, um das letztlich zu beurteilen, aber so genau hat man sich immerhin Gedanken gemacht. Und dann heißt es aber weiter, nichts nicht rechtswidrig ist, wenn der Abbruch der Schwangerschaft unter Berücksichtigung der gegenwärtigen und zukünftigen Lebensverhältnisse der Schwangeren nach ärztlicher Erkenntnis angezeigt ist, um eine Gefahr für das Leben oder die Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen und seelischen Gesundheitszustandes der Schwangeren abzuwenden und die Gefahr nicht auf eine andere für sie zumutbare Weise abgewendet werden kann. Kannst du das bitte wiederholen? Wegen dem musste der Rainer mal lange studieren, dass man sich sowas merken und verstehen kann. Aber wenn du es mal in Ruhe nachliest, google doch mal Strafgesetzbuch, Paragraph 218, kannst du es nachlesen, ist eigentlich ziemlich klar. Wenn es für die Mutter aus menschlichem Ermessen nach ihrem Denken nicht zumutbar ist, es ist nicht der richtige Moment, ich bin gerade in der Ausbildung, ich habe nicht genügend Geld oder ich habe nicht den richtigen Partner, dann ist es unzumutbar, dass sie dieses Kind austragen kann. Geschwister, ich will aber grundsätzlich auch sagen, natürlich gibt es Momente, da ist das alles nicht so einfach. Stell dir vor, ein Mädchen ist schwanger geworden durch eine Vergewaltigung. Und ihr nun zu sagen, du musst dieses Kind austragen, du darfst es nicht abtreiben, das kann und darf einem nicht leicht über die Lippen gehen. Das ist nicht leicht. Oder wenn die Ärzte nach wirklich ernstem Ringen sagen, diese Schwangerschaft gefährdet das Leben der Mutter. Geschwister, da sollten wir keine leichtfertigen Ratschläge geben. Aber wenn man die Statistiken anschaut, die allermeisten Abtreibungen geschehen, weil die Partnerschaften unsicher sind, weil die berufliche Situation jetzt gerade nicht passt, aber das ist nicht im Sinne des Gesetzes. Und wieder die Frage, was ist mit dem Recht des Kindes? Vergessen wir nicht, im Vers 16 steht, und das war für mich die große Entdeckung dieses Psalms. Schau mal, da ist von dem Embryo gesprochen, ja? Und dann heißt es im Vers 16, deine Augen sahen was? Da stehen nicht, deine Augen sahen mein Embryo. Natürlich hat das Gott gesehen. Aber er sagt es hier anders. Er sagt, deine Augen sahen mich. Denn ich war Mensch von Anfang an. Genau wie du auch. Als eine Samenzelle und eine Eizelle sich verschmolzen sind und sich eingenistet haben im Gebärmutterrand, da hat Gott nicht nur diese erste Zelle gesehen, sondern mich. Und du darfst auch sagen, mich. Da hat er mich gesehen. Und deswegen gehöre ich ihm. Mensch von Anfang an. So gab es ein leider inzwischen vergriffenes Buch von einem Arzt. Und das bedeutet auch so viel, er hat uns gebildet, um uns zu besitzen. Wir sind für ihn geschaffen. Wir sind erschaffen für ihn. Alles ist durch ihn und für ihn und zu ihm hingeschaffen. Auch diese erste Zelle an der Wand eines Uterus sieht Gott dich oder eben das Baby, das werden soll. Gott sieht nicht einen Zellhaufen. Seine Augen sahen dich, den vollentwickelten Menschen mit all dem, was dazugehört, an Fähigkeiten und Begabungen, aber auch an schwierigen Erlebnissen und Begrenzungen und Behinderungen. Und er liebt dich. Genauso. Und er sieht uns vom Tag der Empfängnis und er sieht uns bis zum Tag des Todes. Wir haben ja gelesen im Vers 16, alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, als es noch keinen von ihnen gab. Das ist eines der großen Geheimnisse. Alle meine Tage sind im Buch Gottes eingeschrieben, lese ich mal hier so ganz einfach heraus, bevor der erste Tag da war. Gott weiß also ganz genau schon, wann ich sterbe. Er wusste es schon von dieser ersten Zelle an. Und das gilt also für neugeborene Babys und für 90-jährige Menschen. Gott kennt dich. Dein Leben ist von ihm gegeben. Du bist eine Gabe Gottes in dieser Welt. Und für dich gilt auch, meine Zeit steht in deinen Händen. Das ist kein Fatalismus. So kann ich ja nichts machen, Gott hat das ja bestimmt. Sondern es ist ein liebevoller Gedanke, dass dieser Gott unsere Herkunft kennt und unsere ewige Zukunft. Und er hat einen einzigartigen Plan mit dir. Und so wie dieses Kind geboren wird, wir wissen ja nie, was aus seinem Leben wird. Aber ich wünsche jedem Kind, das geboren wird, dass es entweder ein glücklicher Single wird oder eine erfüllte Ehefrau oder eine glückliche Mutter. Was Gott in dein Leben hineingelegt hat, auf welchem Weg er dein Leben erfüllt und glücklich machen wird, das weiß ich nicht. Das ist Schöpferangelegenheit. Das können wir nicht ändern, machen. Ich möchte aber auch ein Wort sagen, das vielleicht gar niemanden heute betrifft. Aber diese Predigt werden auch unsere Jugendlichen, die jetzt meistens im Urlaub sind, mal im Rahmen ihrer Jugendarbeit vermutlich anhören. Jedes junge Mädchen, jede junge Frau kann auch mal, wie man sagt, ungewollt schwanger werden. Vielleicht auch außerhalb einer Ehe. Und das kann viel Verzweiflung hervorrufen und Erschütterung und Scham. Das denken jetzt andere von mir. Nun ja, diese Gedanken kann man nicht ganz wegschieben, aber wenn hier ein Mädchen oder eine Frau wäre, der das im Augenblick so ist, wo es gerade so ist bei dir oder vielleicht einmal sein könnte, dann zu wissen, was sieht Gott in deinem Körper? Vielleicht ist dieses Kind nicht auf dem Weg und in dem Rahmen gezeugt, wie Gott sich das vorgestellt hat, als er Mann und Frau schuf und die Ehe. Aber er hat Menschen geschaffen. Und diesem Kind, egal wie es gezeugt wurde, darf wissen, dass es von Gott geliebt und wertgeschätzt ist. Und dass Gott einen Weg hat, auch aus einem katastrophalen Start ins Leben etwas ganz Großartiges zu machen. Es ist ein Geschenk, das er entfalten wird. Und selbst wenn dir das geschehen sollte, dass du ungewollt schwanger wärst und mit dieser Not lebst und nicht klarkommst, zu wissen, wenn wir zu Gott umkehren, ihm unsere Schuld bekennen und uns ihm weihen, dann wird Gott auch aus unserer Not Gutes, Großartiges machen können. Eine Abtreibung wäre die schlechteste aller Lösungen. Denn es wäre nicht nur Schuld gegen das Kind, sondern es wäre Schuld gegen Gottes Willen und gegen Gottes Plan. Und es wäre gegen sein Gebot, nicht zu töten. Und Gott hat noch immer für jeden schlimmen Weg, den Menschen gegangen sind, etwas Gutes machen können, wenn Menschen umgekehrt sind, ihre Schuld bekannt haben, die Vergebung in Anspruch genommen haben und die Konsequenzen ihm anvertraut haben. Gott kann auch aus jeder Katastrophe etwas Großes machen. Wisst ihr auch, jede Fehlgeburt ist nicht nur ein entsorgter Zellklumpen, sondern ein Mensch, von dem ich glaube, dass er ein Anbeter Gottes ist. Dass es eine Persönlichkeit ist, die Gott sah vom ersten Moment an. Und deswegen wird dieser Mensch nicht vergehen. Der wird nicht einfach im Krankenhausmüll entsorgt. Das mag das Äußere vielleicht sein. Entschuldigt, wenn ich das so gefühllos vielleicht sage. Sondern Gott sieht diesen Menschen. Und es wird ein Mensch sein, den wir sehen und der mit uns Gott anbeten wird. Und deswegen haben wir nicht das Recht, über das Ende eines Menschen zu verfügen, weder im Mutterleib, noch wenn ein Mensch alt und krank geworden ist und denkt, er möchte jetzt Schluss machen. Manchen macht er das Geschenk eines Kindes, mancher will es gerade gar nicht oder überhaupt nicht. Ich glaube auch nicht, dass es Gottes Wille ist, dass Ehepaare Schwangerschaften über Jahre bewusst verhindern Manchen macht er dieses Geschenk nicht. Ledigen und Kinderlosen. Und manchen hat er ein Kind schon nach ihrem Empfinden viel zu früh genommen. Das sind schwierige Momente, die nicht einfach mit billigen Versen übertüncht werden können. Aber Geschwister, egal wie wir auf diese Welt gekommen sind und egal wie unser Weg auch sein wird, wir sind ein perfekter Gedanke Gottes. Und wenn wir dieses Leben diesem Herrn ausliefern, so wie es ist, wird er Gutes daraus machen können. Wie köstlich sind vor mir, Gott, deine Gedanken. Wie groß ist ihre Summe. Ich wünsche dir, dass du dich so sehen kannst, wie David sich sah. Und dass du genauso überwältigt bist, wie überragend, wie ermutigend, wie wertvoll machend ist es, was du hier tust. Du hast mich im Mutterleib gebildet. Ich bin wunderbar gemacht. Das erkennt meine Seele sehr wohl. Als ich im Verborgenen gemacht wurde, hast du mich gesehen. Und als ich nur ein Embryo war, da hast du mich gesehen. Nicht nur mich, den Zellklumpen, sondern mich, den Menschen. Und deswegen, Geschwister, wollen wir uns diesem Gott anvertrauen, der uns erforscht und kennt und unsere Gedanken von ferne kennt, der uns auch prüft, der unsere Worte kennt und unsere Gedanken und unsere Taten und das, was uns begegnet von Anfang an. Wir sind geschaffen nach dem Bild Gottes. Er gab uns nicht nur Persönlichkeit, wie das Bewusstsein zum Denken und Empfindungen, um damit zu fühlen und einen Willen, um Entscheidungen zu treffen. Er gab uns auch die geistliche Natur, ihn zu kennen. Und das ist das Höchste in der Bestimmung des Menschen. Ich beginne meinen Tag in der Regel mit dem Dank an Gott, dass ich einer der Seinen bin. Das ist für mich das Große, warum es sich lohnt, aufzustehen morgens. Also es gibt noch mehr Gründe. Aber das ist der ultimativ Größte. Aufzustehen als sein Geschöpf und aufzustehen als einer der Seinen. Einer, den er sich erdacht hat und den er gemacht hat und gewollt hat und errettet hat und getragen hat. Und ich darf ihm gehören. Dieser Herr, der verdient unsere Anbetung. Der verdient unser Lobpreis mit unseren Worten und mit unserem Leben. Und ich schließe mit Offenbarung 4, Vers 11. Aus diesem wunderbaren Lobpreis der 24 Ältesten, die um den Thron Gottes her sahen, waren und ihn anbeteten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt und ihre Kronen vor dem Thron niederlegten und sprachen, Vers 11, Herr, du bist würdig, Preis und Ehre und Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge geschaffen. Darf ich mal übersetzen? Denn du hast mich geschaffen. Und durch deinen Willen bin ich und wurde ich geschaffen. Durch deinen Willen bin ich. Heute bin ich ja. Bin ja da. Du auch. Bist auch da. Auch in der Kamera. Du bist da. Durch deinen Willen bin ich. Und durch deinen Willen bin ich geschaffen. Das ist, was unser Menschsein ausmacht. Und ich wünsche dir, dass du so vor dem Spiegel sitzt. Also ich meine jetzt nicht unbedingt den aus Glas mit der Silberfolie da hinten, sondern ja, da darfst du auch mal reingucken und sagen, ich schaue gerade eine Einzelanfertigung Gottes an. Aber dass du noch mehr in diesen Spiegel schaust, wo Gott dir noch viel mehr zeigen will, wie er dich sieht, wie er dich gedacht hat, was er mit dir vorhat, was Menschsein bedeutet, was Leben mit ihm bedeutet, was es bedeutet, dass du von ihm gewollt, von ihm geliebt, von ihm erschaffen, von ihm bis heute erhalten bist, von ihm begabt, von ihm in diese Welt gestellt, um zu entdecken, was er mit dir vorhat. Daher leitet sich unsere Menschenwürde nicht aus dem Grundgesetz letztlich ab. Es ist schön, dass es da steht. Ich wünschte mir, es würde konsequenter bedacht und befolgt. Es ist schön, dass unsere Verfassung immerhin noch sagt, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen Und dann heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Es ist gut, dass es da steht, aber ich finde es noch großartiger, dass es in Gottes Wort steht und dass ein Größerer für meine Würde gesorgt hat, eine Würde, die mir niemand nehmen kann. Lasst uns einen Moment still werden vor unserem Gott, jeder für sich. Bitte niemand möge laut beten und ich schließe dann in einigen Momenten ab. Herr, es ist ein überwältigender Gedanke, dass jeder, der heute Morgen hier mit dabei ist, jeder, der später das vielleicht nachhören wird, von dir geschaffen ist, einzigartig, voller Liebe, mit einer ewigen Absicht. Und auch wenn die Sünde viel verbogen hat, und manches auf dieser Welt gar nicht mehr so gut ist, so ist doch deine Schöpfungsabsicht mit jedem Menschen sehr gut. Wir beten dich an, du treuer Gott, dass wir dich kennen dürfen und dass wir uns sehen dürfen als deine Geschöpfe. Hilf uns, Herr, das in der Tiefe zu erfassen und dass unser Selbstwert nicht aus dem kommt, was wir tun und leisten und darstellen oder vorgeben, sondern von dem, was wir sind durch dich. Lass uns das in der Tiefe erfassen. Du kennst jeden, der daran zweifelt, weil seine Lebenssituation vielleicht eine andere Sprache zu sprechen scheint. Hilf ihm zur Antwort des Glaubens, dass deine Worte wahr sind, unsere Gedanken und Gefühle oft nicht, damit wir das entdecken, was du gemacht hast, indem du uns schufst. Lass uns darin fest verwurzelt werden und deswegen auch mit Ehrfurcht mit dem Leben umgehen. Hilf uns, dass wir dabei bleiben, auch wenn einer vielleicht in Not kommt und denkt, die Abtreibung wäre jetzt der Weg, dass er erkennt, wie großartig deine Gedanken sind über den Menschen, wie einzigartig und dass du Auswege hast, auch dort, wo wir nur Ausweglosigkeit sehen. Und danke, dass du uns trägst in deiner Güte. Auch jene tröstest, die genau die andere Erfahrung machen, die nicht haben. Herr, auch sie mögest du trösten und stärken und ermutigen, ihnen immer wieder neu den Blick auf dich richten und sie deiner Liebe versichern, dass sie zur Ruhe kommen bei dir. Und du weißt um jene, die Kinder verloren haben und die der Schmerz vielleicht immer noch bewegt. Herr, gib auch ihnen die Gnade, sich dir anzuvertrauen in deiner Führung, die wir nicht immer verstehen. Aber danke dafür, dass du uns nicht nur an sonnigen Tagen von allen Seiten umgibst und deine Hand über uns hältst, sondern an jedem Tag deiner Treue. Wir beten dich an. Amen.